Hallo, liebe Freunde vom Portal für performative Didaktik und vergnügliches Lernen. Heute lese ich ein nächstes Kapitel vor, und zwar das Kapitel 4 aus dem geplanten Buch Der Scheinpädagoge aus der Arbeit mit verhaltensoriginellen Schülern von Florian Wicker. Das Lektorat. Rektorin Hildebrand legte viel Wert auf die Trendschärfe der Ressourcen ihres Kollegiums. Sie wollte möglichst viele Fachleute für verschiedene schulische Belange. Pinkers Welt war die Bühne. Über die Jahre wurden Musikprojekte zu seinem Steckenpferd, obwohl er nicht das Fach Musik unterrichtete. Er wäre gern selbst Popstar geworden. Er blieb von den Charts jedoch genauso weit entfernt wie sein 5-jähriger Neffe von der US Navy, wobei der noch ein paar Jahre vor sich hatte, um seinen Berufswunsch des U-Boot-Kapitäns in den Diensten der größten Weltmacht von Welt zu verwirklichen. Immerhin hatte er über die Jahre in der Schule ein Tonstudio aufgebaut, schraubte dort an diversen CD-Produktionen und gab sein Wissen an eine Vielzahl von Kindern und Jugendlichen weiter. Selbst die scheinbar Schwierigen fraßen ihm meist aus der Hand, wenn sie ihrer höchst eigenen mit Hall- oder Echo-Effekt angereicherten Stimme über die Lautsprecher lauschten. Pinkers hatte ein neues Projekt geplant, marschierte durch alle Klassen und warb um möglichst breite Teilnahme. Die Schüler sollten selbst Texte verfassen, die zu Songs verarbeitet und auf die Bühne gebracht werden konnten. Er stand für die Produktion und das Coaching. Ziel war ein Auftritt beim nächsten Musikabend, der einmal jährlich stattfand. Kurze Zeit später meldete sich etwa ein Dutzend von interessierten Schülern, mit denen er Termine vereinbarte. Was zum Teufel sollte er nur mit Dennis aus seiner Klasse machen? Einen selbstverfassten Text hatte er im Fach seines Lehrers hinterlegt. Als Pinkers über die ersten Zeilen huschte, wurde er blass. Die Existenz der handelnden Personen zeichnete sich vor allem dadurch aus, dass Dennis ihnen das Gehirn auspusten ankündigte. Es war schnell klar, dass das Werk so nicht veröffentlichungsfähig war. Zu dumm. Da wurde man aufgerufen, seine Gedanken zu Papier zu bringen und sollte jetzt beigebracht bekommen, dass diese und jene Formulierung zu Problemen führen könnte. Pinkers Lux musste an seine erste Schulband denken. Er wusste genau, wie es sich angefühlt hatte, 3 Stunden vor dem geplanten Auftritt beim Schulfest in das Büro des Rektors zitiert und ziemlich unmissverständlich vor die Wahl gestellt worden zu sein, entweder alle Kraftworte und was er dafür hielt, zu streichen oder einen schönen Abend gewünscht zu bekommen, allerdings außerhalb der Einrichtung. Die 4 Jungs fanden ihre Sprache kraftvoll, frisch und voll auf der Höhe der Zeit, hatten aber leider nun mal kein Hausrecht. Den Auftritt nicht und stattdessen die Märtyrer zu spielen, erschien ihnen aber auch keine gute Lösung. Dafür hatten sie ihre Songs, ihre Posen und ihre Gebärden so gut einstudiert. Sie spielten dann schließlich die entschärften Versionen ihrer Stücke. Der Imageschaden hielt sich in Grenzen. Diplomatie war und wird nie die Welt von gefühlten Rebellen in der Pubertät sein. Aber er war inzwischen auf der anderen Seite, und wenn er auch jede Menge künstlerischer Freiheiten genoss, war er als angestellter Pädagoge doch auch Hüter gewisser Umgangsformen. Zumindest ein bisschen. Dennis hatte diese Agro-Rapper-Fraktion zum Vorbild, die ihre Street-Credibility in den Medien massiv penetrierte. Aber was ginge schon seinen Lehrer an, auf welche Musik er stand? Der stand als Kind auf den frühen Odo Lindenberg, dessen Texte waren auch starker Tobak für die damalige Zeit. Flapsig, provokant und gerne auch mal ordentlich versaut. Er musste sich ständig kritische Kommentare der ihn umgebenden Erwachsenen über sein Idol anhören und verteidigte eisern seine Fanehre gegen alle Anfeindungen von außen. So besorgte er sich immer als erster der ersten halben Jahre die neue Scheibe des Meisters, schloss sie in sein Zimmer ein und lauschte den neuen Songs über Kopfhörer, während er die Texte mitlas. Das damalige Vinyl war sowieso noch viel sinnlicher. Wie stand er denn jetzt da? Sollte man dem 13-Jährigen nahelegen, einen Text zum Frühling oder einen Anti-Gewalt-Song zu schreiben? Pinkers hätte genauso wenig den Arsch in der Hose wie Heerscharen von Jungs, die den Gürtel zwischen Taille und Kniekehle trugen und ihre Unterwäsche blank legten. Er wollte so nicht sein. Und so traf er sich mit Dennis zur Überarbeitung seines Textes. Wie konnte es gelingen, die Worte seines Schülers innerhalb der Schule vertragbar zu machen und dennoch echt klingen zu lassen? Ohne Kopfwäsche und chemische Reinigung. Er versuchte, die leeren Parolenhülsen durch Dennis' persönliche Gefühle zu ersetzen, ohne seine Wut zu verwässern. Eigentlich hätte man den Kerl erst mal eine halbe Stunde gegen einen Sandsack boxen lassen müssen, bis der Schweiß fließt. Als Klassenlehrer war es für ihn nicht zu übersehen, dass sich der Junge ständig in Wortgefechten mit anderen befand. Aber wenn man in den Pausen und nach Schulschluss nicht dabei war, bekam man nicht alles von dem mit, was sich zwischen den Schülern abspielte. Es war wohl doch alles viel dramatischer, als es Pinkus angenommen hatte. Dennis erzählte ihm von den Demütigungen, die er täglich, vor allem auf dem Pausenhof, erfuhr, wie er regelmäßig gemobbt und runtergemacht wurde. Er sprach von Bauchschmerzen, mit denen er jeden Tag zur Schule kam, und von seinem wachsenden Hass auf diejenigen, die ihn erniedrigten. Vor allem Claude Laurent würde Psychoterror gegen ihn betreiben. Pinkus hatte keinen Zweifel an seinen Worten und machte sich Notizen. »Oh Mann, Dennis, mir ging es mit 16 ähnlich wie dir. Schulwechsel, neue Lehrer, neue Leute, kaum Freunde. War keine schöne Zeit.« Dennis schaute ungläubig. »Oh, das hätte ich nie gedacht, dass Sie auch mal Außenseiter waren.« »Wieso hättest du das nie gedacht?« »Naja, bei den Lehrern hat man ja so das Gefühl, dass sie nicht so Probleme hatten. Die waren ja alle auf dem Gymnasium und haben Abitur gemacht.« »Och, denkst du, dass es sowas am Gymnasium nicht gibt, was du gerade durchmachst?« »Ach, da liegst du kräftig falsch, Junge.« Jetzt gab es was auf die Ohren. Pinkus hatte Udo Lindenberg, Dennis hatte Bushido dabei. In Lindenbergs Geschichten schwang oft eine Aussicht auf die Zukunft mit, etwas, was hoffen ließ. So sollte das auch mit Dennis' Song laufen. Keine Weichspülung, aber der Text sollte eine Perspektive enthalten, dass nicht alles so bleiben musste, wie es war. Pinkus nahm Dennis mit auf einen Streifzug durch seine Kindheit und Jugend. Gewisse Songs waren einfach zeitlos. Die Art und Weise, wie Dennis zuhörte, zeigte das. Dann wurde seine CD gespielt. »Irgendwann will ich auch so groß rauskommen wie Bushido. Alle, die mich jetzt fertig machen, kommen später dann angekrochen und wollen Karten für mein Konzert«, sinnierte Dennis, um dann gleich wieder zurückzurudern. »Na, Spaß. Naja, stelle ich mir halt manchmal so vor.« »Was würdest du dir denn hier für jetzt wünschen, Dennis? Was müsste passieren, dass du dich auf die Schule freust?« »Dass mich die anderen so respektieren, wie ich bin.« »Naja, dann lass uns doch einen Song über Respekt schreiben.« Sie sammelten gemeinsam, was in den Song rein sollte, und schrieben alles auf. Dann fingen sie mit dem Refrain an. Sie brauchten eine Zeile, die sofort ins Ohr ging, und die war schnell gefunden. »Ich will Respekt.« Jetzt suchten sie nach Wörtern, die sich auf Respekt reimten. Dennis war inzwischen voll auf Betriebstemperatur. Aus seinem Mund purzelten innerhalb weniger Minuten die tollsten Worte. »Gecheckt! Habt ihr das gecheckt?« »Gute Idee. Klang aber noch zu sperrig.« Sie rappten gemeinsam auf den Beat, es war eine Silbe zu viel. »Wie wär's mit »Habt ihr's gecheckt?« Das haute rhythmisch besser hin. So ging es die nächste halbe Stunde. Es groovte. Die Reime flossen aus ihnen heraus, als hätten sie auf nichts anderes gewartet, als endlich in die große, weite Welt entlassen zu werden. Denn eines war klar, ein Auftritt von den Mitschülern war die gefühlte, große, weite Welt. Der Refrain war schließlich gestrickt und gespickt mit etlichen Reimvarianten. Sie knüpften sich nun die Strophen vor und schauten, was sie von Dennis' ursprünglichen Text verwenden konnten. Die Schlampen und Missgeburten wurden rausgeschmissen. Ebenso klemmten sie sich die 45 Magnum Großkaliber, was ohnehin nur von Bushido abgekupfert war, und nutzten dafür die fäkalfreie Passagen, passten sie einen Beat an und ergänzten sie mit den gerade gemachten Aufzeichnungen. Um manche Formulierung wurde gerungen und verhandelt. Nach 20 weiteren Minuten hatten sie drei fertige Strophen mit Verzweiflung, Wut, Hoffnung und viel 13-jährigem Herzblut. Mit verteilten Rollen gingen sie den Song in seiner Gesamtheit wieder und wieder durch und sorgten für den Feinschliff. Dennis brannte. Die Nummer stand. Pinkus nahm etwa ein Dutzend Takes auf, wohlwissend, dass die hinteren meist die besseren sind. Er coachte, lobte, verstärkte, kritisierte und ermutigte, was das Zeug hielt. Auch er brannte, weil er spürte, dass gerade etwas Außergewöhnliches passierte. »Und Sie glauben, dass ich das so auf die Bühne bringen kann?« »Ja, das ist erst der Anfang. Vertrau mir, Dennis.«
So, das war's für heute. Dann bis zum nächsten Mal.